Schalke war einfach crazy, weil die Leute einfach so verrückt sind nach diesem Verein. Deswegen war es dann schon so, dass man da zu knabbern hatte, auch zu Hause, und sich selber auch hinterfragt hat, wenn ein Spieler auch beliebt in der Mannschaft ist und der Trainer sägt den ab, dann macht das auch was mit der Mannschaft. Mentale Stärke, so. Du musst damit klarkommen, im Kopf, nicht körperlich, sondern im Kopf, dass, wie du schon sagst, das kann auch Ende einer Karriere sein. Als Spieler kommst du, trainierst du, dann haust du wieder ab, hast du Freizeit. Als Trainer bist du, glaube ich, 24/7 im Kopf immer damit beschäftigt.
Kölner Vergangenheit, Köln aufgewachsen, in Köln Profi geworden. Nicht irgendwie schade, dass du nie für den FC gespielt hast?
Ja, so kann man das nicht sagen. Man spielt gegen den Trainer. Aber natürlich gibt es Situationen, wenn...
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kennt Jeder. Und ich habe heute einen Gast, für mich einer der bekanntesten Fußballer der letzten Jahre, unter anderem den DFB-Pokal gewonnen, die Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika gespielt. Mein heutiger Gast, Hans Sapai, herzlich willkommen.
Dankeschön. Boah, das ist der letzten Jahre Fußballer, boy. Der letzten Jahre, du meinst so 15 Jahre, okay.
Ja, aber auch, du bist ja auch, da kommen wir später nochmal, du bist ja wirklich, ich glaube, selten passt dieser Spruch so gut, ist ja Kult. Jeder kennt Hans Sapai. Also, weißt du, wenn
nicht
ich
jetzt, jeder.
Doch, jetzt jeder kennt über, jetzt jeder kennt Hans Sapai. Ich wirklich, als ich erzählt habe, ich erzähle auch ganz oft so, ey, jetzt kommt der und der und dann sind so ein paar dabei, ja, kenne ich nicht und so, muss ein bisschen erzählen. Aber Hans Sapai, ey, Hans Sapai, klar, Hans Sapai. Jeder kennt Hans Sapai.
Ja, das, ich hab auch viel gemacht, ne? Sagen wir mal so. Viele kennen mich nicht nur aus dem Fußball, TV, alles mögliche, so Bereich. Ja.
Ich glaube, als ich dann auch, also klar, ich kannte dich natürlich auch und habe natürlich für den Podcast nochmal weiter recherchiert, so, ne, genau. Und habe dann da gemerkt, was ich krass bei dir finde, das, was du jetzt gerade sagst, du hast es halt geschafft, natürlich irgendwie Fußballleistung, also Leistung gebracht. Dann natürlich viel mit Humor gearbeitet. Also ich finde, Hans Sapai steht irgendwie auch für Spaß, gute Laune und so.
Ja, genau.
Und trotzdem aber auch, was auch sehr spannend ist, auch für relevante Themen. Also das ist ja schwierig, finde ich so. Da kriegen nicht so viele hin, dass man diese ganzen Bereiche abdeckt. Und ich glaube, das macht dich dann wahrscheinlich so besonders.
Boah, ja, wie du schon sagst, es sind so mehrere Bereiche, aber das macht es auch manchmal schwieriger. Aber ich mache immer das so, was so mein Herz sagt oder lebt oder wofür ich stehe. Und das sind genau die Punkte, die du angesprochen hast, ne? So Fußball, Leistung gemacht und dann Comedy, Spaß, so diese Verbindung da reinbringen und dann aber auch so relevante Themen einfach, die so ja besonders natürlich mich betreffen oder wo ich Leute, andere unterstützen möchte und helfen möchte in diesem Bereich, weil ich das dann auch selber ja kenne einfach.
Ich glaube, was ja schon bei dir besonders irgendwie spannend ist, ist ja schon der Name, ne?
Ganz genau. Deswegen jedes Mal, wenn ich irgendwo hinkomme, viele kennen mich, aber viele wissen auch nicht, woher der Name kommt, ne? Das ist immer, oder es gibt immer noch Leute, die sagen so, ich sag Hans, ich heiße Hans, dann sagen die, nein, du machst Spaß, ich sag, nein, ich mag keinen Spaß, das ist wirklich so. Und dann erzähle ich immer die Geschichte, dass meine Eltern früher im Bereich Import-Export gearbeitet haben, von Ghana nach Hamburg immer. Und da war ein älterer Herr, der hat die aufgenommen. Damals waren sie die einzigen Farbigen in Deutschland und also exotisch so. Und sie wussten nicht, wie die deutsche Kultur ist. Und dieser Herr hat die aufgenommen. Die konnten bei dem leben, haben dort geschlafen. Mein Vater hat mit dem abends immer Whisky getrunken. Und durch ihn haben die sehr, sehr viel gelernt. Und als ich auf die Welt gekommen bin, ist dieser Mann gestorben, leider. Und als Dankeschön an die Familie und so, habe ich seinen Namen bekommen. Und er hieß Hans. Und so ist die Geschichte entstanden. Deswegen ist es ist es eine coole Geschichte, warum ich diesen Namen bekommen habe. Und im Nachhinein hat der Name mir auch, aber trotzdem auch viel geholfen. Wo einfacher gewesen.
Mit dem Namen Hans ist vieles einfacher gewesen?
Ja, wenn ich telefoniert habe und ich gesprochen habe und ich sage, ich heiße Hans, dann denkt man ja, ich bin Deutscher, sehe weiß aus und ist es einfacher. Wenn man mich dann gesehen hat, dann war es dann wieder, oh, ist das wirklich der Hans? Und ja, aber dann hat man mit dem Namen, hast du schon auch ein bisschen Sympathie gekriegt, so. Natürlich, es war auf der einen Seite einfach, auf der anderen Seite auch schwieriger, weil keiner dann geglaubt hat, dass ich wirklich ein Hans heiße. Ich musste die überzeugen, dass ich Hans heiße manchmal. Und dann manchmal, wenn ich keinen Bock darauf habe, ich heiße Hans Adu Sapa, dann habe ich einfach gesagt, Adu.
Das heißt, dann bist du eher zur Wohnungsbesichtigung eingeladen worden, wenn du gesagt hast, ich heiße Hans.
Tatsächlich, in der Zeit damals, wo man mich da noch nicht kannte, war es dann einfacher, wenn du Hans hießt, dann dann hat man vom Kopf her immer gedacht, das ist ein Weißer, und dann wurdest du bei der Wohnungsbesichtigung eingeladen und ich komme gut rüber, und dann, wenn ich einmal da war, dann ging das schon.
Dann war das Eis schon gebrochen sozusagen, ja. Du bist in Ghana geboren und aber sehr früh, ich glaube mit 3 Jahren, nach Deutschland gekommen.
Ja, genau. Ich bin in Ghana geboren und dann mit 3 Jahren nach Köln und dann hier aufgewachsen und erst wieder sehr, sehr spät mit so 22 erst wieder nach Ghana.
Und in Köln auch den Durchbruch zum Profi geschafft beim Fortuna Köln. Hast für verschiedene Jugendvereine gespielt und bei Fortuna dann den Sprung in die zweite Liga als Profi geschafft, ne?
Ja, ganz genau. Ich habe in den Kölner Vereinen damals in Köln-Korweiler gewohnt und dann natürlich mit 6 Jahren in Korweiler dann angefangen zu spielen. Dann Korweiler, Weiler Volkhofen, Fort Niel, Viktoria Köln und dann Winfriedia Mülheim, Rheinbach, Siegburg und dann Fortuna Köln erstmal bei der zweiten Mannschaft und von der zweiten Mannschaft mich hochgekämpft in die erste Mannschaft, in die zweite Bundesliga.
Warum hast du denn so viele Vereine gewechselt?
Ja, erstmal war
hast du gefühlt jedes Lebensjahr einen neuen Verein gehabt?
Nein, so war das nicht. Das war, sagen wir mal so, in Korweiler zu spielen war es einfach, weil es die Nähe war. Du warst 6 Jahre alt. Dann geht's darum, einfach irgendwo in der Nähe zu spielen. Aber da war die Mannschaft noch nicht so gut. Und dann bin ich mit 8 schon nach Weiler Volkhofen, weil dort viele Freunde gespielt haben, die eben besser Fußball gespielt haben. Und dann eigentlich bin ich immer nur gewechselt wegen Leistung. Die anderen Mannschaften waren dann immer besser und ich wollte mich verbessern. Und so bin ich immer zu einer anderen Mannschaft gewechselt, um auch meine Leistung zu verbessern. Und deswegen ist das so entstanden. Im Jugendbereich nicht so viel gewechselt, dann im Amateurbereich, doch, hast du recht, ich glaube, da habe ich versucht, mich zu finden. So, der Jugendbereich und der Herrenbereich ist schon mal ein Unterschied, wird anders Fußball gespielt, und dann im Herrenbereich bin ich wahrscheinlich so in 2 Jahren oder 3 Jahren habe ich 4 Mannschaften durchgemacht, einfach um mich zu finden, so, wo gehöre ich hin, wo muss ich hin, wo will ich hin, wie kriege ich es hin, Profi zu werden, bei welchem Verein. Und am Ende bei Fortuna Köln, der zweiten Mannschaft, hat das dann geschafft mit dem Durchbruch.
Kölner Vergangenheit, Köln aufgewachsen, in Köln Profi geworden. Nicht irgendwie schade, dass du nie für den FC gespielt hast?
Ja, was heißt schade? Nachhinein habe ich ja tolle Vereine gespielt, ne? Natürlich als Kölner wär's schon schön gewesen, beim FC zu spielen. Aber ich habe jetzt nie so dahin gedrängt, okay, ich muss unbedingt mal beim FC spielen. Dafür waren meine Mannschaften in den Zeitraum immer, wo ich gespielt habe, glaube ich, immer ein Tick erfolgreicher als der FC. Und deswegen hat es nie so funktioniert, dass ich sage, okay, ich gehe dann zum FC oder so, weil damals Wolfsburg war 6 Jahre, haben wir international ein bisschen, FC ist immer hoch und runter gegangen, Leverkusen war international, Schalke war international. Deswegen sollte nie so sein. So, wäre natürlich cool gewesen. Aber ich bin jetzt auch nicht traurig darüber.
Hattest du einen Lieblingsverein als Kind oder hast du noch, also hat sich wahrscheinlich verändert, nachdem du Profi geworden bist, die verschiedenen, aber hattest du als Kind so klassisch, jeder Profi sagt doch, ich habe in der Bettwäsche von diesem Verein geschlafen?
In der Bettwäsche habe ich nicht von denen geschlafen, aber Lieblingsverein war damals Bayern München.
Ah, krass.
Weil die haben einfach alles gewonnen und ich wollte jetzt die Mannschaft haben, die alles gewinnt. Und ja, deswegen war Lieblingsmannschaft war Bayern München und Nationalmannschaft war Deutschland. War Deutschland einfach, weil damals war es eben noch nicht so, dass du die ghanaische Nationalmannschaft sehen konntest. Und wir haben in Deutschland gelebt und Deutschland haben wir mal geschaut und Deutschland war die Nation, die wo du wusstest, egal ob die im Rückstand sind, die kommen immer wieder, die kämpfen, die arbeiten und das habe ich geliebt und deswegen war ich in der Jugend war ich total Deutschland-Fan.
Du hast dich dann ja später dafür entschieden, für Ghana zu spielen. Gab es mal die Option Anfrage aus Deutschland oder hast du mal überlegt oder war für dich dann irgendwie dann doch eigentlich klar, eigentlich spiele ich für Ghana?
Die Option gab es tatsächlich. Kurz bevor ich eigentlich für Ghana gespielt habe, da war ich noch Fortuna Köln, da hatte ich die Anfrage für Deutschland. Aber ich weiß auch gar nicht, warum ich in dem Moment aber für Ghana mich entschieden. Wahrscheinlich war es auch so, wo ich gesagt habe, okay, ich habe die Anfrage und ich war damals wirklich schon jung noch und habe gesagt, wollen die mich wirklich, dann komm, dann spiele ich da einmal, laufe ich auf und dann kann ich nicht mehr für woanders, für irgendeine andere Nation spielen. Und Ghana habe ich gedacht, boah, okay, und in dem Moment habe ich mit Charles Akonor zusammengespielt, Kapitän von der ghanaischen Nationalmannschaft eben, und der hat mich natürlich auch nochmal beeinflusst und so habe ich mich für Ghana entschieden. Und Ghana hatte einfach eine Mission, erste Mal Weltmeisterschaft Teilnahme, und da habe ich mich so gesehen und ich habe auch irgendwie gefühlt, okay, ich will für Ghana spielen. Und das erste Mal, als ich die Einladung bekommen habe, war auch das erste Mal, als ich wieder zurück nach Ghana gekommen bin. Ich bin mit 3 Jahren nach Deutschland und dann nie mehr wieder nach Ghana und dann mit der Einladung zur Nationalmannschaft das erste Mal wieder zurück. Und wir sind gelandet und die Maschine, die Türen gehen auf und dieser warme Wind kommt mir entgegen. Und dort, als der Moment, wusste ich, okay, ich habe die richtige Entscheidung getroffen. Ich kann dir gar nicht sagen, wieso. Ich habe einfach gefühlt, einfach, okay, das ist so, das ist mein Land, da gehöre ich hin. Ich bin richtig hier.
Ich finde auch so, als ich mir das dann gelesen habe, ne, ich dachte, das ist ja eigentlich ist das ein Traum, ne? Du gehst für Ghana, du entscheidest dich für Ghana zu spielen, dann findet die WM, wie gesagt, das in Südafrika statt. Und dann auch noch Gruppenphase gegen Deutschland. Also eigentlich doch alles mega geil so zusammengekommen. Besser kann es ja eigentlich gar nicht laufen, ne?
Ja, absolut. Man muss ja auch sagen, nochmal, wir müssen ein paar 4 Jahre zurück. Da war 2006 die Weltmeisterschaft in Deutschland. Und da war ich auch schon im Kader von der Nationalmannschaft, habe aber kein Spiel gemacht. Aber das war ja schon für Ghana zu spielen in Deutschland, wie oft passiert das, ne? Bin dabei und kann das erleben mit Familie, mit Freunde, die du hier in Deutschland eben kennst. Das war schon was Besonderes. Und dann wirklich so das Krasseste einfach mit Ghana in Südafrika dann zu spielen und dann in der Gruppenphase auch gegen Deutschland zu spielen, war nochmal das nächste Level. Und ich erzähle den Leuten dann immer so, wir waren in der Weltmeisterschaft, waren echt krass. Und in dem Spiel hat sich entschieden, Deutschland gewinnt 1-0. Verliert Deutschland oder spielt Deutschland unentschieden, fliegt Deutschland raus. Und deswegen habe ich allen Freunden, Bekannten immer gesagt, so, wir haben extra Deutschland gewinnen lassen, damit beide weiterkommen. Weil natürlich habe ich so ein Herz auch für Deutschland, deswegen haben wir die gewinnen lassen.
Und das Schöne war ja, zu dem Zeitpunkt warst du ja richtig etabliert auch schon in der Nationalmannschaft, ne? Also Stammspieler, ne? Hast alle Spiele gespielt und so. Und es gibt ein Spiel, an das ich sogar sehr oft denke, und ich denke mir, wie oft denkst du daran als aktiver Spieler an das Spiel gegen Uruguay? Also für die das jetzt nicht wissen, es war Achtelfinale, stand 1-1.
Viertelfinale.
Viertelfinale, genau. Es ging um den Einzug, genau, ins Halbfinale dann, ja, ne? Genau, Viertelfinale. Und es waren 120 Minuten gespielt. Ihr köpft auf das Tor, der Torwart ist geschlagen, Suarez hat dann mit der Hand gerettet, also der gegnerische Spieler bekommt eine rote Karte und ihr bekommt einen Elfmeter. Wenn ihr den reinmacht, gibt es eigentlich, ich sag mal, 95% seid ihr eigentlich im Halbfinale, weil es gibt kaum eine Chance auszugleichen und ihr verschießt diesen Elfmeter und verliert dann noch im Elfmeterschießen. Also wie oft hast du schlaflose Nächte heute noch wegen diesem Spiel?
Tatsächlich gar nicht. Ich glaube, das ist so Verdrängung, so nicht daran denken. Ich glaube, der Moment, wo du dabei warst, der war so krass, wo du gedacht hast, wie, der Ball geht nicht rein, weil unser Asamoah Gyan damals, der geschossen hat, der war sicherer Tor, Elfmeterschütze, hat jeden Ball eigentlich reingemacht und der geht nicht rein. Danach so, boah, war es schon schwierig, so darüber nachzudenken, aber dann irgendwann, ja, versuche eigentlich gar nicht darüber nachzudenken, weil, boah, das ist einfach so krass, es ist, wie du schon sagst, mit dem Schuss, weil danach war zu Ende, der Schiedsrichter hat nicht mehr angepfiffen, dann bist du als erste afrikanische Mannschaft im Halbfinale und wir spielen im Halbfinale, hätten wir dann gegen Holland gespielt und wir waren uns auch sicher, dass wir Holland schlagen werden, weil wir vorher schon ein Testspiel mal gegen die gemacht haben, kurz vorher. Und dann dadurch nicht ins Halbfinale zu kommen, war schwierig. Es war schwierig. Deswegen es ist immer sehr komisch, das zu sehen am Fernseher oder irgendwo. Darüber zu reden geht so, aber zu sehen, wie er den Ball mit der Hand rausboxt, das ist dann irgendwie. Manchmal denke ich so, das war nicht echt, das war nur so gespielt, so total komisch, weil ins Halbfinale kommen wäre schon geil gewesen.
Ja, vor allem wirklich History, wie du sagst, ne, als erste afrikanische Mannschaft, ne, und dann in Südafrika, ne. Ich glaube, da hat wirklich, ich glaube, ich kenne keinen, der nicht euch die Daumen gedrückt hat. Und dass dieser Ball da nicht reingeht und so, dieses ganze Ding war so surreal irgendwie. Also selbst heute ist es so, man hat schon so viele WM-Spiele gesehen und viele vergisst man ehrlicherweise auch. Ich glaube, jeder, der das gesehen hat, hat das immer noch im Kopf, weil das halt so heftig war. Deswegen habe ich mich echt gefragt, wie das so als Spieler auf dem Feld oder wie ist es danach? Also sitzt man dann ruhig in der Kabine, ist man sauer, weint man, was macht man danach?
In dem Moment, direkt nachdem der verschossen hat, nochmal, hast du nicht geglaubt, du hast gesagt, ja, irgendwas passiert, vielleicht lässt er den nochmal schießen. Irgendwie so, oder du hast das gehofft, ne? Irgendwie. Aber dann in der Kabine bist du erstmal traurig, niedergeschlagen, du bist frustriert, leer. Aber wir haben uns, als wir mit dem Bus dann zurückgefahren sind, zum Hotel, versucht auch sehr ziemlich schnell wieder zu fangen, haben dann angefangen im Bus, wir kommen ja mit dem Bus, machen wir schon Musik und als wir wieder zurück waren, angefangen auch dort Musik zu machen und auch zu sagen, wir haben was Großes geschaffen, diese Weltmeisterschaft, wir sind hier jetzt ausgeschieden, aber trotzdem haben wir so viele Herzen berührt mit unserem Spiel, die Art und Weise und so sind wir dann eigentlich so zurückgefahren ins Hotel und im Hotel haben die uns überragend empfangen und so. Und so war es nochmal leichter, aber trotzdem gibt es dann ja wieder Phasen so, okay, du bist dann alleine im Zimmer und dann kommst du runter und dann denkst wieder und dann denkst du so, okay, die spielen jetzt Halbfinale, wir sind nicht dabei, wir fahren nach Hause, wir fliegen nach Hause. Und aber wir haben uns schon als Mannschaft versucht zu unterstützen und haben das doch schnell sehr positiv genommen, dass wir doch schon was erreicht haben, nicht nur für Ghana, für Afrika und das auch auf der ganzen Welt so gezeigt haben mit der Art und Weise, wie wir das Spiel gespielt haben.
Auf jeden Fall, ich glaube, gab auch wahrscheinlich einen großen Push für den afrikanischen Fußball generell, ne? Jetzt nicht nur Ghana, sondern grundsätzlich, ne? War es ja auch irgendwie.
Ja, ich glaube, alle haben ja die Weltmeisterschaft gesehen und jeder hat gesehen, was möglich ist und war. Und so hat jeder, auch die afrikanische Mannschaft, gesagt, okay, wir sind ganz nah dran, weil wir haben zwar für Ghana gespielt, aber wir haben am Ende haben wir Afrika präsentiert. Und alle anderen afrikanischen Mannschaften haben gesagt, okay, man merkt, es ist unsere Zeit, wir kommen jetzt und wir müssen weiter Gas geben, weiter hart arbeiten, um wirklich dann es so weit zu bringen, dass bald wie möglich die erste afrikanische Mannschaft dann aber auch Weltmeister wird.
Du hast ja neben deiner Nationalmannschaftskarriere auch eine sehr erfolgreiche Vereinskarriere gehabt, hauptsächlich in Deutschland, ne? Wolfsburg, Schalke, Leverkusen. Hast du so eine, wo du sagst, das war so die prägendste, erfolgreichste Zeit? Oder an welche Zeit denkst du am liebsten zurück?
Boah, schwierig, ne? Das ist immer, wenn man eine Mannschaft nennt, dann ist das für die anderen natürlich irgendwie blöd, aber ja, überall, wo ich war, war schon schön und hat ja immer etwas mit mir gemacht, damit ich erfolgreicher wurde. Und aber am Ende des Tages habe ich auf Schalke gespielt und ich hatte 2 Jahre auf Schalke, 1 Jahr komplett verletzt gewesen. Deswegen habe ich auch gar nicht so viele Spiele gespielt. Aber ich bin dort Pokalsieger geworden, habe dort DFB-Pokal gewonnen. Und wenn man was gewinnt, dann ist das eben erfolgreich, ne? Dann ist das einfach so. Und deswegen wird es natürlich Schalke sein. Aber nicht nur, weil wir den Pokal gewonnen haben, aber auch wegen den Fans, wegen der Region, wegen der Art und Weise, wie die Leute diesen Verein lieben, wie die den Verein pushen. Macht das was ganz Besonderes, wenn du da als Spieler gespielt hast. So, ich habe auch 3 Jahre in Leverkusen mit, das war auch schön, erfolgreich. Es war aber anders. Es war viel so familiärer, kleiner und mit den Leuten dort zu spielen und die Leute in der Geschäftsstelle, mit denen diese Verbindung zu haben, war wunderschön. Aber Schalke war einfach crazy, weil die Leute einfach so verrückt sind nach diesem Verein. Und wenn du dann dort spielst, ist das dir so eine Herzensangelegenheit, Gas zu geben für den Verein, für die Fans. Wenn du dann aufläufst aufs Stadion, die 60.000 sind da und du weißt, die geben ihr letztes Brot für diesen Verein und dann weißt du, okay, du musst marschieren für die, du musst alles geben, erfolgreich sein, damit die dann montags zur Arbeit gehen können und sagen so, ey, mein Verein hat gewonnen, wir sind da oben und geben weiter Gas. Deswegen war es schon Schalke, ja.
Das habe ich mir nämlich auch gefragt, du als Profi, ne? Ich möchte jetzt nicht dem VfL Wolfsburg zu nahe treten, aber da ist ja ein Heimspiel anders als bei Schalke, von der Kulisse, von den Leuten und so. Macht das was mit dir als Profi? Also nimmst du das wahr oder ist man so im Tunnel und sagt, Stadion ist voll? Oder merkst du hier, das sind die VW-Mitarbeiter und das sind die richtigen Schalke-Fans?
Nein, nochmal, VfL Wolfsburg war erstes Mal Bundesliga für mich die richtige Station. Ich konnte lernen, entwickeln, ruhig, ohne so viel Druck. Schalke vor 60.000, hast du Druck? Ist einfach so. Du hast auch nochmal eine andere Mannschaft. Wenn das nicht funktioniert, dann sitzt der Nächste auf der Bank, der dich ersetzt. So, und als Fußballspieler merkst du es natürlich, wenn da 20.000 sind oder 60 oder 80.000. Das merkst du auf jeden Fall. Es ist eben so, dass du, desto länger du dem Business bist, dass du dann erfahrener einfach damit umgehst. So, aber das erste Mal, wenn du vor 60.000 bist, ist es natürlich ein Kribbeln, größeres Kribbeln da als nach dem 50. Mal. So, du hast aber dieses Kribbeln, ein Kribbeln bleibt immer. So, aber beim ersten Mal denkst du so, kommst du rein und denkst so, boah, geil, so, und guckst wie ein Fan, so, wie, weil alle Spieler, die gespielt haben, die waren ja alle mal vor dem Fernseher oder im Stadion und haben gesagt, boah, da würde ich gerne mal spielen, und haben die Leute angefeuert, die Spieler angefeuert, und jetzt bist du selber der Spieler da und genießt das und musst aber trotzdem deine Leistung bringen. Deswegen ist das so ein, boah, ist das schön, ist das geil, was für ein geiles Stadion, 60.000, 80.000, boah, jetzt muss ich meine Leistung bringen und muss mich aber wieder doch konzentrieren auf meine Leistung, um top zu spielen. Und das macht was mit dir, besonders wenn du zu Hause spielst und du hast so viele Fans, aber auch wenn du auswärts spielst, einfach mit Siegen den gegnerischen Fans zu zeigen, so, ey, war schön, dass ihr da wart, schön, dass ihr uns angefeuert habt oder gegen uns wart, aber wir haben die 3 Punkte mitgenommen, ne? Das ist, es ist schon ein Unterschied, auf jeden Fall, ob du vor 20 oder vor 60.000 spielen kannst.
Verfolgst du noch dann wahrscheinlich auch noch Schalke und so? Wie sehr tut das in einem Herzen weh, wenn man dann sieht, ey, dieser Verein so erfolgreich, wir haben den DFB-Pokal gewonnen, und dann siehst du, wie der zwischenzeitlich sogar in der zweiten Liga gegen den Abstieg spielt, ne?
Ja, natürlich verfolge ich den Verein oder die Vereine, wo ich gespielt habe. Und natürlich, das tut einem weh, dass die Entwicklung so ist, wie sie ist. Und natürlich analysiert man mit Freunden, Bekannten und allen Leuten, wieso ist das so passiert? Warum ist man da jetzt in der zweiten Liga oder fast in der zweiten Liga abgestiegen? Und ja, es ist wahrscheinlich, sind viele Fehler gemacht worden, weil wenn du keine Fehler gemacht hättest, wärst du nicht da, wo du bist. Und das ist, aber dafür bin ich dann natürlich auch wieder nicht nah genug da dran, um zu sagen, ey, das und diese Fehler sind gemacht worden. Man sieht natürlich dann immer nur die Spiele, und am Ende des Tages muss man dann immer sagen, muss man knallhart sagen, hat die Qualität einfach nicht gepasst, von der Mannschaft vielleicht, aber auch von den Trainern oder die da drüber waren, um die das entschieden haben, dass sie diesen Trainer holen oder dass sie diese Spieler holen und so. Das, ich glaube, und jetzt ist es soweit, dass glaube ich auch alle wieder so an einen Strang ziehen und sie gemerkt haben, dass besonders in der zweiten Liga es nicht unbedingt auf das Fußballerische ankommt. Du musst nicht den Gegner auseinanderspielen, wie Bayern München das macht, sondern du musst in der zweiten Liga erstmal die Tugenden haben: Kampf, Laufen, wieder Kampf, wieder Laufen, Kotzen, alles Mögliche, das auf den Platz bringen. Und das als, nicht als Einzelner, sondern als 11 Spieler, die da drauf sind, die auf der Bank sind, der Trainer und das ganze Umfeld. Und da sind sie jetzt dran, und ich glaube, das hat jeder jetzt so mit dem Trainer aber auch verstanden, der das vorlebt. Und das ist dann gerade auch schön zu sehen, dass man trotzdem mit nicht einer Mannschaft hat, die, wo man sagt, boah, man hat 10 Millionen da ausgegeben, 5 Millionen da, 17 Millionen da, sondern Spieler geholt, der aus der dritten Liga gekommen ist und der auf einmal performt, und du denkst so, wo haben die denen her? Und das ist einfach schön zu sehen, dass sie es verstanden haben, dass man durch viel Leistung doch viel erreichen kann.
Diese Tugenden, die du gerade genannt hast, die haben mich auch sehr an einen deiner Ex-Trainer erinnert, Felix Magath. Ist das so ein Mythos, oder war es wirklich so hart, das Training, oder ist das nur so ein bisschen immer aufgebauscht durch die Medien, oder sagst du wirklich, das war die krasseste Zeit?
Eigentlich sollte der so ein Camp machen, so für Leute, die sich da anmelden können und sein Training absolvieren, damit jeder weiß, wie das dann wirklich ist. Dann kann jeder selber das so sehen, wie das Training war. Das wäre mal interessant. Aber ich glaube, er ist von, sagen wir mal so, Felix Magath möchte, dass seine Mannschaften läuferisch, kämpferisch top, top, top sind. Und dafür musst du natürlich auch vom Training einiges tun. Und da ist er schon eine andere Hausnummer als andere Trainer. Ich glaube, sehr, sehr weit vorne. Und das Training ist schon, boah, schon hart. Du musst viel investieren bis danach und davor kannst du nicht viel mehr machen. So, es ist nicht mehr so, dass du sagst, okay, ich gehe mit Freunden ein bisschen dann spazieren und mach das und dies. Da ist es, geht's eher, okay, ich ruhe mich wieder aus, weil morgen ist wieder Training. Wir müssen wieder da marschieren. Und ich glaube, am Anfang, weil man das dann noch nicht so kennt, ist es sehr, sehr schwer. Und wenn man sich einmal darauf eingelassen hat und einfach nur macht, tut, dann ist es, dann wird es dann auch irgendwann Normalität. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung von jedem Spieler, ne? Wenn du das, wenn du erfahrener Spieler bist und viele andere Trainer hattest und das so nicht kanntest, dann ist es schwer, diese Umstellung. Wenn du junger Spieler bist und dann das siehst, dann denkst du, wahrscheinlich, das ist normal, das macht jeder Trainer so und dann sagst du, okay, ich muss da durch. Und natürlich haben auch einige bei uns im Training gebrochen und konnten nicht mehr und er wollte eben immer nicht 100% von dir haben, sondern 130% so ungefähr. Und das war so das, was alle sagen, das stimmt schon.
Mich hätte das sehr gewundert, weil wenn man so durch deine Vita geht, ne, die ist ja wirklich, ich finde die grandios, ne, mit Titel gewonnen, Weltmeisterschaft und so. Da gibt's aber einen Punkt, wo man sich fragt, wie konnte das denn passieren? Da steht da plötzlich, du wurdest von Felix Magath mal suspendiert. Was hast du da denn gemacht?
Ja, das frage ich mich auch noch heute noch. Das ist wirklich, der hat mich und noch zwei andere Spieler in die zweite Mannschaft befördert. Die haben auswärts gespielt gegen Kaiserslautern und ich war nicht mal im Kader. Und die haben 5-1 oder 5-2 verloren. Weiß es gar nicht mehr genau. Die haben auf jeden Fall verloren, sind wiedergekommen. Nächsten Tag Sonntag und dann wurde ich mit noch zwei Spielern wurde suspendiert. Ich dachte so, hä? Ich war doch gar nicht dabei. Was habe ich jetzt getan? So. Und am Ende des Tages, ich glaube, er war in der Zeit einfach nicht zufrieden mit meiner Trainingsleistung. Aber man hätte das ja auch anders kommunizieren können. So, du kannst auch mit einem Spieler reden und fragen, vielleicht ist irgendwas oder nicht. Und der hat das einfach so entschieden. Und dann musst du das ja, du musst das akzeptieren. Du kannst ja nichts machen. Dein Chef hat gesagt, du musst da runter, dann gehst du da runter. Und dann hatten wir die Zeit, dort zu trainieren. Und nach gefühlt 2 Monaten oder so, hat er mich wieder in die erste Mannschaft geholt. Er selber, ich weiß auch nicht warum, weil ich habe ja nichts anderes gemacht. Ich habe dann in der zweiten Mannschaft trainiert, aber dann für mich alleine Läufe auch gemacht. Die hat er vielleicht gesehen, dass ich das gemacht habe. Und dann hat er mich wieder zurück befördert in die erste Mannschaft und hat mir dann aber auch wieder das Vertrauen geschenkt, weil wir waren im Halbfinale, nee, nicht Halbfinale, Viertelfinale, glaube ich, gegen Bayern München, DFB-Pokal. Und da habe ich plötzlich von Anfang gespielt. Und alle haben auch gedacht, hä, was ist jetzt, wie lässt er den von Anfang an spielen? Der hat ihn suspendiert und jetzt lässt er den von Anfang an spielen. Und deswegen sage ich ja auch immer zu den Leuten, ja, der hat mich suspendiert, aber der hat mich wieder geholt und hat mich von Anfang an spielen lassen, weil wenn du jemanden von Anfang an spielen lässt, dann gibst du ihm ja ein Vertrauen schon. Sonst machst du das ja nicht. Du vertraust denen, dass er das schafft. Ob ich das dann wirklich dann schaffe, ist eine andere Sache. Dann haben wir es wirklich geschafft und haben Bayern geschlagen 1-0. Somit hat er recht gehabt und somit habe ich mich aber dann auch wieder gezeigt und sage, ey, so schlecht bin ich doch gar nicht so. Und dass diese Versetzung in die zweite Mannschaft vielleicht doch ein Fehler war. Und so war, glaube ich, sind wir wieder in diese Richtung gekommen, wo wir gesagt haben, ey, wir verstehen uns und alles ist gut. Ich glaube, das gehört im Leben dazu, dass man, ob er einen Fehler gemacht hat oder ich einen Fehler gemacht habe, dass man aber trotzdem wieder sagt, okay, man versucht es und das haben wir dann gemacht und dann haben wir es auch hinbekommen.
Aber ist das nicht, ich meine, für dich geht es ja um sehr viel, ne? Das ist deine Fußballkarriere, die gerade, ich würde mal sagen, in Anführungszeichen zerstört wird, ne? Du wirst in die zweite gesetzt, das könnte deine Profikarriere beenden. Ist man dann nicht so, dass man sagt, ey, ich will ein Gespräch mit dem Trainer, mit dem Sportdirektor, was ist der Grund? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass du dann einfach sagst, ja, ist kein Problem, ich trainiere in der zweiten, macht mir nichts. Also sagt man nicht, ich will zumindest wissen, warum?
In der Phase war es nicht so, dass man gesagt hat, okay, ich will wissen, warum. Es der hat uns versetzt und wir haben das getan, was der Chef gesagt hat. Und wie du schon sagst, du sagst ja, dann will man, der Trainer versetzt sich ja dahin und dann sagt man, okay, vielleicht redet man dann den Sportdirektor oder irgend sowas und oder dein Berater redet mit dem Sportdirektor. Aber damals war es so, der Trainer war Felix Magath, der Sportdirektor war auch Felix Magath. Somit hat sich das auch erledigt gehabt. Und er wollte es einfach so in dem Moment, weil es gab gar keinen Grund. Wie ich schon gesagt habe, so das Einzige, wie es war, hat er gesagt, okay, der war nicht zufrieden vielleicht mit meinen Trainingsleistungen. Und dann hat er es einfach so entschieden. So. Und wenn man ihn kannte, war es eben so, dass man weiß, dass er auch an bestimmten Spielern zeigen will, dass er der Chef ist und dann auch guckt, wie geht der Spieler damit um? Lässt er sich hängen jetzt oder sagt er, ey, nein, es ist noch nicht vorbei. Ich versuche nochmal alles, um wieder da zurückzukommen. Und das Nachhinein, glaube ich, war das so ein Moment. Aber wie du schon gesagt hast, wenn du in der Situation bist, du ja trotzdem geknickt, weil, wie du schon gesagt hast, ich war ja kein junger Spieler, 18 oder irgend sowas. Ich habe schon Jahre erste Bundesliga gespielt und ich habe noch nie irgend sowas gehabt, dass mich irgendein Trainer gesagt hat, ey, du hast leistungsmäßig, versetze ich dich oder ich habe irgendeinen Blödsinn gemacht. Deswegen war es dann schon so, dass man da zu knabbern hatte, auch zu Hause, und sich selber auch hinterfragt hat oder sagt, was ist da los? Wieso bin ich nicht gut genug mehr? Oder hat der Trainer was gegen mich? Und so, und das ist dann, und dann kommen wir in den Bereich mentale Stärke. So, du musst damit klarkommen, mit im Kopf, nicht körperlich, sondern im Kopf, dass, wie du schon sagst, das kann auch Ende einer Karriere sein, weil ich war ja auch da schon 33, 34 und in dem Bereich könnte man sagen, okay, der packt es dann nicht mehr. Weil keiner ja weiß, warum das so ist. Man denkt dann, okay, leistungsmäßig ist bei dem vorbei, der kriegt das nicht mehr hin und so. Und deswegen war es in diesem Moment, glaube ich, auch mental für mich sehr, sehr schwierig. Und ich brauchte dann wahrscheinlich auch diese Zeit für mich, um wieder Energie, Kraft zu tanken, um wieder zu sagen, so, ey, ist egal, was er sagt, der hat mich in die zweite gesetzt, ich gebe trotzdem mein Bestes dort, gib Gas und wenn er mich wiederholt, dann holt er mich, wenn nicht, kann ich nichts anderes machen, aber es war doch eine schwierige Zeit.
Hattest du mal einen Trainer, wo du gesagt hast, unter den hätte ich mal gerne gespielt? Also hast du so... Es gibt ja so immer so, ey, hier der Trainer, von dem hört man sehr viel Gutes oder so. Hattest du sowas? Oder den hätte ich gerne mal gespielt?
Boah, so was ich immer gehört habe, war so, dass Mourinho ein Trainer war, der auch besonders für afrikanische Spieler so wie eine Vaterfigur war. Und für ihn hätte ich gerne gespielt, weil... Ich glaube, er ein, so was ich gesehen habe und auch gehört habe, guter Trainer für die Mannschaft war, der sich immer vor die Mannschaft gestellt hat, öffentlich, aber natürlich intern auch schon Knallgas gegeben hat. Und wenn du nicht die Leistung gebracht hast, dann hat er dich auch rasiert. Aber deswegen, ich hätte da gar keine Angst gehabt, weil ich wusste ja immer, dass ich im Training auch Vollgas gebe. Und ich weiß nur, dass... wir waren Afrika Cup 2008 und ich habe da echt gute Partien gespielt und Mourinho war auch dort im Stadion und ich weiß das, weil er saß neben damals Anthony Buffo. Und er hatte immer zu Buffo gesagt, hey, wer ist dieser Spieler, wer ist dieser Spieler? Der Buffo hat mir das damals erzählt. Sagt, ja, das ist Hans Sapai und so. Der so, boah, ey, guter Spieler, guter Spieler, guter Spieler. Und Buffo meinte, ja, dann hol ihn doch. Und so, und ja, da ist so dieser Joke, den wir immer machen, aber geholt hat er mich nicht. Deswegen habe ich leider nicht unter ihn spielen können.
Es gibt ja immer so ein Gerücht unter Fußballfans und sogar teilweise unter Experten, dass man sagt, die spielen jetzt gegen den Trainer. Geht das überhaupt? Gibt's das wirklich? Oder ist das so auch ein Mythos?
Ach, das ist ein Mythos. Keine Mannschaft oder kein Spieler spielt gegen den Trainer. So kann man das nicht sagen. Man spielt gegen den Trainer. Aber natürlich gibt es Situationen, wenn der Trainer eine Mannschaft nicht mehr erreicht oder der Trainer das nicht mehr funktioniert. Ich glaube, keine Mannschaft geht auf den Platz und verliert extra. Aber im Hinterkopf ist es ja doch so, dass du sagst, wenn du platt bist oder dich nicht wohlfühlst irgendwo, dann funktioniert das. Funktionierst du ja nicht. Und das ist ja, ob das im Fußball ist oder in irgendeinem anderen Job, ist das so. Wenn du im Büro bist und du fühlst dich nicht wohl, dann gehst du hin und arbeitest deine Sachen ab, so. Und dann kann es natürlich sein, dass die Mannschaft einfach ihr Spiel abspielt. Und die wollen aber trotzdem gewinnen, aber du kommst nicht an deine Leistung. Deswegen dieses wirklich, die Mannschaft spielt gegen einen Trainer, das gibt es nicht. Ich habe auch viele Trainer gehabt, die entlassen wurden und so. Wir haben nie gegen den Trainer gespielt. Aber es gibt einfach Sachen, wo du einfach dann deine Leistung nicht bringen kannst. So, vielleicht funktioniert aber auch nicht die Taktik vom Trainer und du versuchst diese Taktik irgendwie anzuwenden und die passt aber nicht und dann kriegst du die Leistung nicht hin und dann sieht es natürlich so aus, dass, weil man weiß, wie die Leute, was für eine Leistung die bringen können, dass es heißt, boah, die spielen gegen den Trainer und so, aber da ich glaube, da ist auch so viel Geld drin, dass die Spieler gar nicht gegen den Trainer spielen wollen würden, weil wenn du gewinnst, kriegst du ja einen Bonus. So, und das ist bei manchen, hat das mit 10.000, manche aber auch 30.000 zu tun. Und jeder will diesen Bonus haben. Und deswegen würde schon keiner gegen den Trainer spielen.
Ja, ich habe immer ganz oft das Gefühl, dass Trainer am Ende ganz oft die Kabine selber verlieren, weil es ist immer so ein Merkmal dafür, dass dann am Ende, so wenn die letzten zwei Spiele sind, wo man weiß, das könnte so passieren, so ganz komische Entscheidungen getroffen werden. Torwart wird plötzlich gewechselt. Wie du sagst, plötzlich ein Spieler, der immer Stamm war, ist auf der Tribüne und so. Und da denke ich mir auch immer, das muss doch die Mannschaft dann denken, so, hä, was macht der da jetzt und so. Und ich glaube, dadurch verlierst du wahrscheinlich noch mehr die Kabine, als du es wahrscheinlich eh schon hast, ne?
Ja, absolut. Das, wie du schon sagst, wenn solche Entscheidungen sind, ist ja eine Mannschaft, denkt, was hat er jetzt gerade vor, warum? Oder wenn ein Spieler auch beliebt in der Mannschaft ist und der Trainer sägt den ab, dann macht das auch was mit der Mannschaft auf dem Platz und denkt, die Mannschaft, das trifft dich ja als Spieler, ist ja egal. Du denkst so, was ist da los? Und das beschäftigt einen. Und dann, wenn du dich mental am Beschäftigen bist damit, kriegst du deine Leistung einfach nicht mehr hin, weil du so viel am Überlegen bist und nicht einfach nur Fußball spielst. Und das ist immer schwierig dann für so einen Trainer. Und wie du schon sagst, wenn so, man merkt es ja einfach so, wie schon gesagt, zwei Spieltage vorher oder ein Spieltag, wenn da irgendwas brodelt und dann merkst du, okay, die Mannschaft ist zwar da, aber versucht auch das umzusetzen vom Trainer, aber kriegt es einfach nicht hin und so. Und deswegen ist es dann wahrscheinlich immer dann besser, vielleicht auch den Trainer zu wechseln oder der Trainer versucht irgendwas Neues und dann guckt man, ob das funktioniert oder nicht funktioniert. Manchmal funktioniert das, dann gewinnt man und dann bleibt der Trainer wieder für 3-4 Wochen oder so und dann wechselt der Verein doch den Trainer. Aber ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz schwierig immer, wenn diese Phasen so kommen. So, weil ich war auch mal, ich kann mich erinnern, in Wolfsburg haben wir um Abstiegs gespielt und wir hatten aber eine gute Mannschaft und ich wusste in der Phase auch nicht, was man ändern soll. Wir haben es einfach nicht hingekriegt. Wir haben gespielt und wir haben dann verloren. 2-1, 1-0. Unglücklich, knapp, aber man überlegt, warum ist das dann so? Warum hat man dann momentan kein Glück? Warum sind diese Situationen gerade da? Und ich glaube, das ist dann aber immer so, dass trotzdem eine Fußballmannschaft sind trotzdem Menschen. Und der Trainer ist so, finde ich, nachher eine Art Vaterfigur. Und der hat seine Kinder da so, erwachsene Kinder. Und jetzt musst du aber mit allen Kindern musst du versuchen zu kommunizieren. Und wie es bei Kindern ist, ist der eine manchmal eifersüchtig auf den anderen. Und der andere, denen ist das egal. Aber denjenigen musst du dann ein bisschen mehr streicheln und sagen so, ich habe dich aber trotzdem genauso lieb wie den anderen. Und das ist, darum geht es beim Trainer, so einen Mix hinzukriegen, dass alle glücklich sind. Und ich glaube, wenn es um Trainerwechsel geht, dann ist es, dass er besonders das nicht mehr hingekriegt hat, dass diese Harmonie in dieser Mannschaft von 25 Spielern wieder da ist. Dass jeder denkt, der Trainer, der macht wieder irgendwelche Sachen. So zum Beispiel ein Beispiel, ein Spieler, und da war ich in Leverkusen, da war ein Spieler, der wusste, der ist immer dabei, aber so 19. Mann. Und dann kommt der Trainer zu ihm und sagt so, ja, du bist im Kader und so, und da hat den immer dasselbe erzählt. Und dann sagt der Spieler irgendwann so, ja, okay. Und der konnte nicht so gut Deutsch, hat gesagt, ja, mach die Schallplatte rauf und mach Play, mach immer das Gleiche, du erzählst mir immer das Gleiche. Und dann hat der Spieler ja abgeschlossen. Der hat abgeschlossen. Und wenn du nur diese 11 Spieler hast, im Fußball wissen wir aber, diese 11 spielen, aber du brauchst ja die Bank. Und wenn derjenige, der so denkt, jetzt reinkommt, natürlich versucht er für sich das Beste zu geben, weil ist ja sein Marktwert. Aber der hat das ja im Hinterkopf, was du dem die ganze Zeit erzählt hast. Und deswegen funktionieren dann diese Spiele dann nicht.
Du hast ja selber auch die Trainer-A-Lizenz gemacht, ne? Wie sind so deine Ambitionen? Hast du noch, oder ist das schon abgeschlossen und nee, ist zu viel Stress?
Nee. Als ich aufgehört habe, habe ich sofort die A-Lizenz gemacht, B-A-Lizenz, weil als Spieler denkt man ja komplett anders und ich wollte auch die Sicht des Trainers kennenlernen, wie die arbeiten, um besonders zum Beispiel hier, wenn wir im Podcast sind, über Fußball reden, dass man nicht nur als Spieler das weiß, sondern als Trainer habe ich das gemacht, aber ich habe nie Ambitionen jetzt wirklich gehabt, wo ich gesagt habe, ich will eine Mannschaft übernehmen und keine Ahnung, Regionalliga oder Bundesliga irgendwann zu spielen, weil ich weiß, wie viel Arbeit das ist. Ist ja noch mehr Arbeit als Spieler. Als Spieler kommst du, trainierst du, dann haust du wieder ab, hast du Freizeit. Als Trainer bist du, glaube ich, 24/7 im Kopf immer damit beschäftigt, was mache ich, was trainiere ich, warum war der Spieler nicht so, wie ich wollte. Und das war so in der Zeit, wo ich gesagt habe, dass Fußball war geil, aber jetzt Trainer nochmal 20 Jahre, das wieder so stark Fußball in dein Leben reinzubekommen, das habe ich mir so nicht oder wollte ich nicht, weil ich da in der Phase auch viele andere Sachen gemacht habe, schon mit Facebook, damals Twitter, Shows in TV und so, und dann das komplett liegen zu lassen und dann wieder nur Trainer aufzubauen, da habe ich mich dann nicht gesehen, weil ich doch diese Freiheit liebe, jetzt wie hier in den Podcast zu kommen und mit dir zu quatschen über all den Blödsinn, den ich erlebt habe. Und als Trainer ist das dann schon wieder schwieriger.
Das ist ein gutes Thema, weil tatsächlich hast du einfach, ich glaube, du warst der erste richtige Fußball-Influencer. Du hast dann irgendwann so entdeckt, dass du einfach damit viel spielen kannst, ne? Fand ich super lustig. Du hast dann auch diese Chuck Norris-Witze gab es dann ja auch irgendwann, ne?
Ja, genau.
Ich glaube, sowas wie Hans Sabay bringt Zwiebeln zum Wein, sowas. Oder Chuck Norris guckt nachts unter seinem Bett, ob Hans Sabay drunter liegt, sowas. Das hast du dann so. Ja. Das meinte ich am Anfang mit Kult, ne? Also irgendwie hast du es entwickelt, dann um deine Person herum noch so eine neue Welt aufzubauen.
Ja, aber es ist ja. Ich habe ja diese Sprüche nicht gemacht. Das ist, wie du schon sagst, damals gab es Instagram und nicht auf Facebook, Twitter sehr viel Content gemacht im Bereich Sport mit viel Humor, was wir schon gesagt haben, sehr lustigen Content. Und dann war diese Geschichte natürlich auch mit Felix Magath damals, dass ich gesagt habe, okay, nicht schlecht für einen Amateur, der mich versetzt hat. Trotzdem vieles dann weiter erreicht habe, und die Fans dann haben gesagt, okay, Hans Sapper kann alles. Und so ist das entstanden, dass dann Anfang einige diese Chuck Norris-Witze mit Hans Sapper geändert haben, und ich habe das natürlich dann mitgefeuert, mitgespielt, fand das cool, fand das lustig, und so sind diese ganzen Chuck Norris Sprüche entstanden. Das war überall, und ich bin selber erstmal nicht drauf klargekommen. Ich sag, was geht hier ab? So, und fand das aber cool und habe das mitgemacht, und so ist das dann entstanden einfach.
Und dann natürlich auch noch der dritte Punkt, den wir ganz am Anfang angesprochen haben, dass du auch für relevant wichtige Themen stehst, fand ich sehr bemerkenswert, auch in der Recherche, als ich das gemacht habe. Das war so, glaube ich, vor 5 Jahren. Als es diesen Mord an George Floyd gab in den USA, da hast du dich sehr stark dafür gemacht, natürlich zu Recht, und hast dann auch so beim DFB gefordert, dass man da mehr machen muss und es nicht reicht, irgendwie einen Banner hochzuhalten. Hast du das danach noch irgendwie, oder hast du bestimmt verfolgt, findest du, es wird noch genug gemacht, oder könnte man da noch eine Schippe drauflegen?
Ich glaube, man muss mehr machen. Es ist nicht so, dass ich glaube, nach außen tun sie so, als würden sie viel machen. Wie mit, okay, es hat aber nicht nur mit dem DFB zu tun, ich glaube, hat mit allen Vereinen zu tun, dass sie, keine Ahnung, einen Banner hochhalten oder eine T-Shirt-Aktion machen für einen Spieltag, wo die irgendein T-Shirt anziehen und sagen, so, wir sind gegen Rassismus, unser Verein, bla bla bla, steht in deren Satzung, was weiß ich, alles drin. Ist alles schön und gut und so, weil ich kenne das ja auch noch, wo ich 20 war, wo ich angefangen, das war es komplett anders. Deswegen hat sich da was verändert, aber nur für alle Vereine nochmal und für den DFB, wenn etwas passiert, rassistisch für einen Spieler oder was weiß ich, der Spieler schießt einen Elfmeter, macht den nicht rein, und auf seinen sozialen Medien bei dem Verein werden rassistische Sachen geschrieben, und dann nur ein Post zu machen und sagen, wir distanzieren uns von Rassismus, wir sind dagegen und dies, und dann zu denken, du hast deine Aufgabe erledigt, das ist ja Quatsch. Weißt du, aber das ist momentan das, was sie denken, dass das reicht, und das ist aber zu wenig. Es muss ja, wenn ich in den Supermarkt gehe und ich klaue was, kommt Polizei und es passiert etwas. Wenn ich rassistisch bin gegen irgendjemanden im Stadion, muss was passieren. Es muss eine Konsequenz her, und da muss jeder Verein, der DFB, sich Gedanken darüber machen, dass da etwas passiert, damit Leute wissen, wenn ich das mache, dann kommt der Verein und geht zur Polizei und tut mich da, macht eine Anzeige, und es kann sein, dass ich dann das und das bezahlen muss oder das, oder ich muss vor Gericht und muss in ein Gefängnis. Und das ist, was zu wenig gemacht wird, und wenn du als Verein sagst, okay, ich stehe dafür, dann musst du auch, wenn noch nichts ist, musst du über Sachen kommunizieren, reden, damit man zueinander findet. Und da geht es nicht um Rassismus, da geht es um, dass man Respekt voreinander hat, vor jedem miteinander. Und diese Kampagnen muss man auf den Weg bringen, dass man den Leuten zeigt, wie das, was Respekt heißt, was das Miteinander heißt. Und da finde ich einfach, da wird einfach zu wenig dafür getan. Und da müssen wir, glaube ich, einfach mehr drüber reden und nicht immer erst, wenn etwas passiert. So, das ist immer dieser Quatsch, immer irgendwas passiert und dann sagen wir so, ja, Rassismus und bla bla und so. Und das ist, ja, und dieses Wort Rassismus finde ich auch immer, ja, ich mag dieses Wort nicht, weil es gibt viele Themen. Es ist nicht nur das Rassismus und deswegen finde ich dieses Wort Respekt gut und wir müssen einfach Brücken schaffen miteinander, dass wir miteinander verstehen, was der andere für eine Kultur hat und was die deutsche Kultur ist, warum der eine so ist, warum der eine emotionaler ist als der andere und so. Und diese Sachen, die kann man auf den Weg bringen schon viel, viel früher und so. Jeder, und wenn das jeder Verein für sich macht, so, dann kriegen wir das hin. Es muss nicht immer der DFB sein, der alle Vereine dafür sagt, ey, ihr müsst das und das und das machen. Aber wenn jeder Verein sowieso dafür ein bisschen Gelder ausgibt, um so welche Themen hinzukriegen, dass wir da Brücken schaffen, dann glaube ich, dann kommen wir so langsam so in die Richtung, wo wir sagen, ey, boah, das wird dann weniger werden. Dann werden wir die einzelnen Personen, die da dagegen sind, dann werden wir die noch genauer herauspicken können. Und da, glaube ich, können wir noch so viel mehr tun.
Das sind sehr, sehr schöne Worte. Ich finde auch grundsätzlich in der Gesellschaft auch. Ich glaube, wenn jeder miteinander respektvoll umgeht, dann wird das allen ganz gut tun und der Welt und dem Land sowieso. Hans, wir sind schon am Ende angekommen.
Ich war doch gerade 5 Minuten.
Kam so vor, ne? Ey, super spannende Geschichten. Ich fand es wirklich großartig, dass du uns einen Einblick gegeben hast in die ganzen Themenwelten, die du gerade so machst. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich hoffe, du hast es nicht bereut, hier gewesen zu sein.
Nein. Boah, danke dir. Es war wunderschön, über diese Themen zu sprechen, über ja, mein Leben. Manchmal, man lebt das ja einfach und dann vergisst man viele Sachen und dann hier hinzukommen und darüber nochmal zu sprechen, war sehr, sehr schön.
Gibt's schon Zukunftspläne? Wohin zieht's dich? Hast du schon so neue Projekte am Start, die bald anlaufen?
Nee, gar nicht. Ich hab ja Baller League gemacht, da habe ich mich so ein bisschen zurückgezogen erstmal und jetzt versuche ich einfach auf meinen Insta-Kanal und TikTok-Kanal viel mehr über Fußball zu sprechen, über Spiele, über den Spieltag, über die Vereine, wo ich selber gespielt habe, überall da so einen Einblick zu geben, wie ich die Situationen dann sehe bei den Spielen. Und das habe ich lange nicht gemacht, so dieses wirklich im Fußball wieder. Und jetzt momentan bin ich so ein bisschen Feuer und Flamme, gucke jedes Spiel auch an von den Vereinen, wo ich auch gespielt habe. Und dann haue ich die Sachen dann auch direkt auf meinen Kanälen raus und gebe meine Meinung wieder, weil einfach, ich glaube, es gibt viele, die sowas machen, aber viel zu wenig, die wirklich dann auch dieses Gefühl haben, weil die selber das Spiel gespielt haben. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich sollte das machen. Und da ist jetzt gerade so mein ganzer Fokus drauf.
Geil, da gucke ich auf jeden Fall rein. Ich drücke dir ganz doll die Daumen, dass das alles gut aufgeht. Wünsche alles Gute. Dankeschön. Und wir hören uns nächste Woche Dienstag wieder. Bis dann.